18. Brief. Die große Schwäche, in welcher ich bei meinem letzten Besuche den Weltweisen fand, ließ sein nahe bevorstehendes Lebensende vermuten, welches auch nach einigen Monaten erfolgte. Weil es mir wichtig war, von allen Umständen der gänzlichen Auflösung seiner körperlichen Hülle so genau wie möglich unterrichtet zu werden, so wandte ich mich deshalb an einen Freund, der in Königsberg praktischer Arzt ist, der unseren Weltweisen als Freund und Tischgenosse bis zuletzt häufig besuchte und selbst bei seinem Tode gegenwärtig war, und ersuchte ihn, mir über das körperliche Hinscheiden Kants und über die Umstände, unter welchen endlich der Tod erfolgte, seine Bemerkungen mitzuteilen. Da diese über die letzte Lebenszeit des Weltweisen sehr vieles Licht verbreiten und einige von mir selbst gemachte Beobachtungen bestätigen, so glaube ich, ihrem Wunsche gemäß zu handeln, wenn ich dieselben unverändert und in den eigenen Ausdrücken des Verfassers meinem heutigen Briefe beifüge. Mein Freund schreibt folgendermaßen: Was an sich unwichtig ist, erhält vielleicht, da es zur Totalschilderung der Lebensweise eines großen Mannes dient, Interesse wegen der Person, von der das Gesagte gilt, und so müssen diese in höchster Eile aufgesetzten Bemerkungen von dem Leser angesehen werden, wenn sie nicht trivial erscheinen sollen. Da Kant seit 30 Jahren und drüber die größte Regelmäßigkeit der Lebensart beobachtet und dadurch seinen Körper vor jeder eigentlichen Krankheit, gewissermaßen vor jedem qualitativ pathologischen Zustande geschützt hatte, so konnte sein herannahendes Ende ihm auch nichts als Abnahme der Kräfte herbeiführen, ohne ihn einem speziellen Leiden auszusetzen. Diese Abnahme der Kräfte war freilich schon seit Jahr und Tag deutlich, offenbarte sich aber ganz vorzüglich rasch in den letzten Monaten vor seinem Tode und äußerte sich gleichzeitig in allen Organen, sowohl der Sinne als der übrigen Verrichtungen. Der Magen, der so lange Zeit hindurch aufs Wunderbarste seinen Dienst versehen und dem oft bizarren Geschmacke seines Besitzers in der Wahl der Speisen nichts entgegengesetzt hatte, der wie ein treuer und anhänglicher Diener von seinem Herrn alles gut und willig aufnahm, was dieser, um sich zu ergötzen, ihm auch zumuten mochte, der Magen fing endlich an, nachlässig zu werden und tat fast nichts mehr, obgleich ihm auch fast nichts mehr aufgetragen wurde. Denn die Neigung zum Essen hatte sich ganz verloren. Selbst der Geschmack war so abgestumpft, dass Kant fast keinen Unterschied zwischen den allerentgegengesetztesten Speisen mehr zu machen wusste. Ich erinnere mich, dass er eines Tages sich über die übertriebene Süßigkeit des sauren Kohles beschwerte, indem er diesen mit kurz vorher genossenen süßen Pflaumen verwechselte. So traurig als merkwürdig war die große, nun entstandene Reizlosigkeit der Geschmacksnerven, verbunden mit einer gänzlichen Erschlaffung der Speicheldrüsen des Mundes. Seit länger als ein Jahr vor seinem Ende floss ihm häufig der Speichel beim Sprechen wie beim Essen aus dem Munde, wobei er sich über eine große Schärfe und ätzende Beschaffenheit desselben beklagte. Kant konnte deshalb den Wein zuletzt nicht mehr rein im Munde vertragen, sondern mischte ihn mit Wasser oder goss roten und weißen Wein zusammen. Dies Letztere tat er aber auch, um dem roten Wein das Zusammenziehende, dem Weißen die Säure zu benehmen. Der fast gänzliche Mangel der Zähne erforderte große Mürbigkeit einer jeden Speise, vorzüglich des Fleisches, das er sehr liebte. Aber in der letzten Zeit war ihm auch nichts mehr mürbe genug. Alles Fleisch aß er nur zu einem feinen Haché zerschnitten, mit dem Löffel, und beklagte sich dennoch über Härte und Zähigkeit desselben. Es musste, wie er es nannte, mortifiziert sein, das heißt, so lange gelegen haben, ehe es zubereitet wurde, dass es durch anfängende Fäulnis seinen natürlichen Zusammenhang verlor und fast auseinanderfiel. Weich, sagte er, sei ihm beim Fleisch nicht genug, dies könnte noch mit Zähigkeit verbunden sein, es müsse mürbe sein, das heißt, die Muskelfasern müssen der Länge nach geknickt oder gebrochen sein, wenn man zum Kauen desselben keine Zähne bedürfen soll. Über jeden minder präzisen Gebrauch dieser Ausdrücke konnte er sich sehr formalisieren und verwies es jedes Mal. Nicht die gewöhnlichste Handlung übte Kant mechanisch und nach Herkommen und altem Brauche aus, sondern immer nach eigenem Raisonnement und womöglich nach einer von ihm verbesserten Methode. So kam er einst auf den Gedanken, ein Hauptnutzen beim Trinken, bestehe in dem mit dem Getränk zugleich verschluckten, aus der Atmosphäre angezogenen Sauerstoff, weshalb er denn jedes Mal beim Trinken den Mund weit öffnete und tief und hörbar einen Luftzug tat, den er dem Magen zudachte, wo der Sauerstoff als auxiliäres Reizmittel nützlich sei. Indes dauerte dies Experiment nicht lange, indem er die Sache wieder aus dem Gedächtnis verlor. In Rücksicht der Exkretionen hatte wohl von jeher Unordnung bei Kant geherrscht. Seine sitzende Lebensart, besonders in einer sehr gebückten Haltung des Körpers, hatte ihm beständig minder oder mehr Obstruktionen zuwege gebracht, wegen welcher er schon seit geraumer Zeit eröffnende Pillen, besonders mit Aloe versetzt, von seinem alten Freunde und Duzbruder, dem verstorbenen Dr. Trummer, brauchte. Diese hatten aber wohl gewiss den Nachteil, seine Gedärme zu sehr zu reizen, woher denn auch Kant seit Jahren über einen sehr häufigen Drang zu Ausleerungen klagte, der ihn oft unnütz aufforderte und in der letzten Zeit selten über eine Stunde ruhig ließ. Diese Pillen indes waren von jeher das einzige Arzneimittel, dessen sich Kant bediente. Gegen alle übrigen hatte er als gegen Verwöhnungsmittel der Konstitution den entschiedensten Widerwillen. Seine Pillen aber sah er als diätetische Mittel an und hörte es nicht gern, wenn man sie ihn doch auch als Arzneimittel betrachten ließ. Bei etwa eintretender Diarrhoe nahm er eine Pille weniger und heilte sich damit. Nie machte er einen Unterschied in der Wahl seiner Speisen. Er mochte sich befinden, wie er wollte. Er hielt immer den nämlichen Tisch und beobachtete keine Diät. Kant erzählte einst, dass er vor mehreren Jahren auf Anraten seines alten Freundes, des englischen Kaufmanns Green, zur Magenstärkung einige Male des Morgens einen Teelöffel China-Tinktur genommen habe, welche ihm aber eine ganz deutliche Intermission seines Pulses hervorgebracht, wie er dieses von mehreren Personen habe untersuchen lassen, die es wirklich richtig befunden, worauf er dann sogleich die Tinktur fortgelassen habe. Zwei beständige Übel, worüber Kant sich seit Jahren beschwerte, waren die sogenannte Blähung auf dem Magenmunde und der Druck aufs Gehirn. Von ersterer muss er die Ursache wohl mehr in einem organischen Fehler des Magens gesucht haben als in einer Schwäche desselben, wie ihn seine medizinischen Freunde versichern wollten, obgleich ich mich nicht erinnere, dass er sich je über den Grund derselben ausgelassen. Schwäche wollte und konnte er nicht zugestehen, wenn er sich nicht hätte als selbstschuldig bekennen und einer Inkonsequenz zeihen wollen, da er nichts tat, um diesem Übel vorzubeugen oder abzuhelfen, welches doch bis zu einem gewissen Grade in seiner Macht stand. Es schien ihm kein ganz unangenehmer Gedanke zu sein. Der Grund dieser Unbequemlichkeit liege mehr in einem organischen Fehler des oberen Magenmundes, als wogegen zwar nichts zu tun sei, wodurch er aber auch in nichts geniert würde, indem der Fehler in sich unabänderlich sei. Was seine Klage über einen beständigen Druck aufs Gehirn betrifft, so leitete er diesen von einer krampfhaften Zusammenziehung des Gehirns her und setzte wieder, um sich von allem Zwang irgendeiner künstlichen Hilfe zu befreien, die Ursache in eine eigene, ganz besonders auf ihn wirkende Elektrizitätsbeschaffenheit der Atmosphäre, die schon seit Jahren dauere und an einem Orte einen fast allgemeinen Katzentod wie in Kopenhagen bewirkt, an dem anderen die Sperlinge fast rein ausgerottet habe, also ihre Einflüsse auf das tierische Leben gar nicht verheimliche. Dieser Druck des Kopfes nahm vorzüglich die Scheitel ein und lässt sich wohl erklären, wenn man bedenkt, wie fortdauernd Kant seinen Kopf angestrengt hatte, wodurch doch zuletzt eine bedeutende Erschlaffung und Schwäche der Gefäße des Gehirns und seiner Häute entstehen musste, die dem immer zuströmenden Blute keine Kraft weiter entgegensetzen konnten und so eine passive Plethora oder Kongestion hervorbringen mussten, die diesen Druck notwendig veranlassten. Kant ging aber noch weiter und glaubte, die Ursache fast aller Krankheiten, von denen die Rede war, in dieser eigenen Luftelektrizität zu finden, wovon ihn schwerlich jemand abbringen konnte. In dem letzten Jahre seines Lebens etwa war Kant ein häufiger Drang zum Urinieren lästig, der öfters ohne Erfolg wieder überging. Allen dergleichen Erinnerungen und Winken der Natur war er sehr folgsam und scheute nicht die oft vergebliche Bemühung, denselben Genüge zu leisten. Denn wurde er je durch irgendetwas abgehalten, so wollte er bemerken, dass er lange nachher keine Aufforderung erhielt, worüber er ärgerlich werden konnte, da er sich selbst schuld daran wusste. Er freute sich lebhaft über sein glückliches Experimentieren mit seinem Körper und setzte großen Wert in das Kunststück, was er in Erhaltung seiner Kräfte und Gesundheit an sich machte. »Man muss doch sehen«, sagte er bisweilen, »wie lange das Zeug hält«, und ließ sich bei dieser Gelegenheit über die Etymologie dieser Redensart aus, was so ganz seine Sache war. Einige Wochen lang brachte ihn einer seiner Freunde dahin, vormittags bittere, magenstärkende Tropfen zu nehmen. Er ward ihrer aber bald überdrüssig und setzte nun auf einige Zeit einen Schluck Rum an ihre Stelle, den er mit echtem Glauben und Vertrauen nahm, bis auch dieser ihm eines Tages Brennen im Magen zu erregen schien. Sein Atem war bis auf die letzte Zeit frei und ungehindert. Nur seine Stimme nahm sehr ab, und seine Sprache ward selbst in der größten Nähe höchst unverständlich. Jedennoch sagte er, er habe von Jugend auf mit krankhaften Gefühlen von Druck und Beklemmung der Brust zu kämpfen gehabt und sich mit Mühe davon nicht überwältigen und mutlos machen lassen. Das Rückgrat war bei Kant aber auch bedeutend verbogen und die Brust, wiewohl nicht ganz schmal, doch sehr flach und gepresst. Beim Husten, behauptete er, müsse man die Luft durch die Nase holen und den Mund so viel wie möglich verschlossen halten, und würde dies selbst durch einen vorhandenen Schnupfen sehr erschwert, so bestünde eben darin die Kur, dass man der frischen, kühlenden Luft freien Zug durch die Nase verschaffe und den zu großen Luftstrom von der Nase abhielte, welcher eben zum Husten reize. Er bedauerte daher niemanden wegen des Hustens, sondern gab diese seine Methode als unfehlbar an und berief sich dabei auf eigene Erfahrung. Sein Geruch war scharf, wie wir dies gewöhnlich bei Menschen von Geist bemerken, aber natürlich ward er oft eben dadurch beleidigt. Er nannte den Sinn des Geruchs einen impertinenten Sinn, der seinem Besitzer alle Augenblicke dies oder jenes aufdringe, ohne ihn zu fragen, ob er es auch wolle, und das Schlimmste dabei sei, dass man bei einem höchst widerlichen Geruch nolens volens mit einer Art Ärger, gewissermaßen pardipi, am allerschärfsten aufschnupfe. Kant schnupfte stark Tobak und genoss ziemlich sybaritisch selbst darin. Er mengte am liebsten mehrere leichte Sorten zusammen und hatte eine Zeit lang die Gewohnheit, den Tobak, ehe er ihn in die Dose brachte, am offenen Fenster aufs Papier auszubreiten, damit derselbe Sauerstoff aus der Luft anziehen möchte, welches er noch dadurch zu befördern suchte, dass er ihn mit den Fingern gewissermaßen wie Getreide umstach. Er glaubte, den Tobak dadurch pikanter zu machen, welches er bei der zunehmenden Reizlosigkeit seiner Organe im Allgemeinen notwendig verlangte. Der Blumenduft schien ihm keinen besonderen Genuss zu gewähren, und ich habe ihn nie mit einer Blume in der Hand gesehen, noch je einen Blumentopf in seinem Zimmer bemerkt. Kant sah bis auf die letzten Lebenswochen scharf und deutlich und las, obgleich selbst schlechte Schrift, noch ohne Brille. Seit einigen Jahren nur mit dem rechten Auge. Das linke war durch einen grauen Star verdunkelt, den er spät und zufällig bemerkt hatte. Ich lasse mich hier nicht über den Geist und Sinn seines schönen, großen blauen Auges aus. Zeuge einer reinen, innern Klarheit war es zugleich Ausdruck von Herzensgüte und Wohlwollen. Und besonders schön strahlte es aufwärts, wenn Kant bei Tische nach einem Augenblicke von Nachdenken in gebückter Stellung plötzlich den Kopf erhob und jemanden anredete. Es war, als ob ein ruhiges Licht aus ihm strömend sich über seine Worte verbreitete und alles um sich erhellte und zur Aufmerksamkeit heftete. Traurig war es daher zu sehen, wie zuletzt das Auge, ohne seinen geistigen Glanz zu verlieren, doch matter wurde und ihn endlich so verließ, dass er bei Tische nicht Messer und Gabel, nicht einmal die ihm vorgelegte Speise finden konnte. Falsch greifend bemerkte er oft nicht seinen Irrtum und verzehrte die unpassendsten Dinge miteinander, ohne durch die Zunge eines anderen belehrt zu werden. Ich besuchte ihn kurze Zeit vor seinem Tode eines Abends und fand ihn unstet und rastlos im Zimmer, an dem Arm seines Bedienten umherirren, ohne einen eigentlichen Zweck zu haben. Meine Gestalt erschien ihm nur undeutlich vor Augen, und er fragte ohne Aufhören nach den dunklen Gründen vor sich. Was er hier durch Gründe gemeint habe, ist mir immer unbekannt geblieben, denn als er meine etwas kühlen Hände fasste, so schrie er auf über die kalten Gründe, die er nicht begriffe. Alles, was das Auge angriff, war ihm unangenehm und besonders ärgerlich ein schlechter, blasser Druck einer Schrift und blasse Tinte. Eine seiner eigenen Schriften bekam er eines Tages blass gedruckt zu Gesichte und entrüstete sich nicht wenig darüber, indem er sagte, es sei doch abscheulich, dass man ihn auf diese Weise verhindere, sich selbst zu verstehen. Sehr gerne unterhielt er sich über den Bau und die Verrichtungen des Auges und freute sich besonders über die künstliche Einrichtung der Hornhaut, die man vermöge der schiebbaren Lamellen bald flacher, bald konvexer machen könne, je nachdem man in die Ferne hinaus oder deutlich in der Nähe sehen wolle. Das Gehör blieb bei Kant bis zuletzt wohl gut und deutlich, und wenn er oft auf alles nicht richtig oder rasch antwortete, so kam dies mehr von einer gewissen eifrigen Beschäftigung mit sich selbst als von einer veränderten Empfindlichkeit dieses Organs her. Kant war an sich sehr klein von Knochen und mager, nahm aber in den letzten Jahren in allen Teilen seines Körpers, das Gesicht ausgenommen, auffallend ab. Fast täglich wies er dies seinen Tischfreunden und sagte jedes Mal, wie er nun glaube, das Minimum von Muskularsubstanz erreicht zu haben. Über den gänzlichen Mangel des Hintern scherzte er oft und behauptete, auf diesem Punkt durchaus alle Eminenz verloren zu haben. Sein Stuhl musste daher sehr hoch und konvex gepolstert sein, um ihn nicht zu drücken, aber bei seinem Tode sah man in der Tat, wie seine Muskeln auch so ganz geschwunden waren, dass seine Schenkel nichts als die bloßen Röhrenknochen zeigten, die man mit einer kleinen Hand leicht umspannen konnte. Nie hätte sich wohl ein Körper in jeder Rücksicht besser zur Einbalsamierung geschickt als der seine, der nur hätte exenteriert werden dürfen, um nicht in Fäulnis überzugehen. Seine Kräfte nahmen in dem Maße der Abmagerung ab, und hätte nicht ein zufälliger Umstand ihn einige Jahre früher bestimmt, nicht mehr aus dem Hause zu gehen, so würde die Abnahme der Kräfte ihn doch bald genötiget haben, die Stube zu hüten. Kant fiel im April oder Mai 1800 im Zimmer über etwas nieder und stieß sich die Stirne wund. Solange er die Stelle mit einem Pflaster bedeckt hielt, wollte er sich nicht im Publiko zeigen, und nachdem dasselbe abgenommen war, so hatte er sich des Sehens so entwöhnt, dass er nun schlechterdings behauptete, er hätte nicht mehr die Kräfte dazu und sich auch durch nichts mehr bewegen ließ, einen Fuß aus dem Hause zu setzen. Zuletzt wankte er nur unsicher aus einem Zimmer ins andere, zu Tische, in sein Studierzimmer und in die Schlafstube, bis im letzten Winter auch dies ihm zu beschwerlich wurde und er nun sein Studierzimmer zum Ess- und Schlafzimmer machte. Sein Schlaf war bis vor einigen Jahren noch fest und ununterbrochen geblieben, und er erwachte nicht eher, als bis sein Bedienter ihn gegen 5 Uhr weckte, wo er dann völlig erquickt aus dem Bette sprang und das Schlafzimmer verließ. Er ging seit vielen Jahren regelmäßig um 10 Uhr zu Bette und stand gegen 5 Uhr auf, im Sommer und auch im Winter. Er setzte eine Ehre darin, sich niemals zweimal dazu ermahnen zu lassen, und hielt diesen Vorsatz treulich. Solange er noch wohl war, schlief er nie am Tage und hielt die Siesta für eine schimpfliche Trägheit. Seit etwa 2 Jahren überfiel ihn der Schlaf oft schon morgens um 8 und ab und zu den ganzen Vormittag über. Auch fing er damals schon an, früher zu Bette zu gehen, welches zuletzt so weit ging, dass er schon um 6 Uhr sich niederlegte. Alsdann schlief er auch die Nacht unruhig und ohne Erquickung, bis er einige Monate vor seinem Tode durchaus keine Ordnung mehr im Schlafen und Wachen beobachtete, sondern gleich nach dem Mittagessen zwar schlafen ging, aber dafür auch wohl 20-mal die Nacht aufstand, sich unruhig und ohne zu wissen, was er wollte, herumführen ließ und alle Augenblicke Versuche zu Ausleerungen anstellte. So viel von der allmählichen Abnahme der Kräfte und dem Stumpfwerden seiner Sinne. Jetzt nur noch ein paar Worte über einen Zufall, der Kant einige Monate vor dem Tode ziemlich plötzlich begegnete und einen schnellen Tod fürchten ließ. Es war nichts Besonderes vorgefallen, als dass Kant sich vielleicht durch den Genuss unverdaulicher Speisen Schaden getan haben mochte. Plötzlich verfiel er in einen Zustand völliger Bewusstlosigkeit, seine Zunge lallte wie gelähmt, und wie in einem tief soporösen Schlafe sprach er immerwährend die Namen von 2 seiner Freunde aus, die er freilich auch schon seit einigen Wochen, wenn er mitten in der Unterredung in einer Art von Schlummer verfiel, oft im Munde geführt hatte. Wenn man ihn zu wecken suchte und ein Bekannter ihm hart ins Ohr redete, so schlug er, wie aus einer anderen Welt, die Augen auf und antwortete nur durch Wiederholung jener zwei Namen. In diesem Zustande blieb er etwa 2×24 Stunden und kam endlich ohne alle Arzneimittel, ein reizendes Klistier ausgenommen, von selbst wieder zu sich und befand sich nun, indem er viele Ausleerungen bekam, wirklich besser als lange vorher. Sein Kopf war offenbar klarer und sein Bewusstsein deutlicher geworden. Es fand sich wieder einiger Appetit und alles war so regulär, als es gewesen war. Dieser Ausgang war höchst unvermutet, denn es war der Anfall eines nervösen Schlagflusses gewesen, der nur mit dem Tode endigen zu können schien. Es machte dieser Vorfall aber eine strengere Diät notwendig, und es wurde ihm nun alles Harte und Stopfende in Speisen untersagt und der Käse entnommen, von dem er sich ungern trennte. So vergingen noch einige Monate, bis ihn eine grenzenlose Rastlosigkeit mit gleich großer Schwäche überfiel, wobei man ihm nur dadurch helfen konnte, dass man ihn zu Bette brachte, wo er alsbald einschlummerte und bewusstlos, halb träumend, halb wachend, noch einige Tage zubrachte, ohne etwas anders als einen Salebaufguss teelöffelweise zu sich zu nehmen. Das Atmen war jetzt unregelmäßig, und sein Puls an der Hand intermittierte nun jeden 4. bis 5. Schlag, setzte zuletzt ganz aus und war nur noch in den Weichen zu fühlen, bis Kant endlich den 12. Februar 1804 gegen 12 Uhr mittags so ruhig als möglich, ohne Verzerrungen und ohne die mindesten Äußerungen einer gewaltsamen Trennung, sondern, wie es schien, gern aushauchte und von hinnen schied und denen, welchen er schätzbar, lieb und teuer gewesen, ein freudiges Plaudite entlockte.